also nochmal willkommen heute zu dieser Messe. Wir sind am Teil Nummer 6 von unserer kleinen Serie über das Thema Significance. Und heute Morgen war ich drüben in der Nachbarpfarre. Die Mareike, die da hinten sitzt, hat organisiert ein Treffen mit einigen Mutter Teresa-Schwestern, MCs, Missionaries of Charity. Und ich war sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also, ihre Botschaft natürlich jetzt nicht wahnsinnig außergewöhnlich. Man kennt das von denen nicht einfach, es geht einfach nur um die Liebe. Aber einfach diese Ausstrahlung von diesen beiden war einfach sehr umhauend irgendwie und irgendwie sehr beeindruckend, nicht? Weil dann erzählen sie halt irgendwelche Geschichten, was sie halt also machen. Und vor allem hat mich irgendwie beeindruckt auch dieser Gedanke, also eine Schwester dann erzählt von allen möglichen, also Ärmsten von Armen, mit denen sie sich halt kümmern und einer, ja, den, auf den sie halt zugehen. Und wenn, auf jeden Fall, am Ende sagt sie nicht, also wenn du mal all diesen, all das wegnimmst, diese ganzen Masken oder das, was dich stört oder all das, dann siehst du in jedem Menschen etwas wahnsinnig Kostbares. Und letztendlich, und dann sagt sie, ich kann das euch nicht erklären, aber die geben mir viel mehr, als was ich denen gebe. Und letztendlich, ich finde in diesen Menschen Jesus. Das ist, was ich dort entdecke. Und gut, da habe ich halt drüber ein bisschen nachgedacht, nachher einfach dieses Beispiel, nicht von diesen Schwestern, nicht manchmal denkt man von Significance, okay, ich werde jetzt die großen Taten verbringen, ich werde mein Leben was ganz Großartiges machen und dann werde ich, das wird mir großartigen Sinn und so geben. Und heute finde ich interessant, dass eigentlich die Lesungen, also das große Thema, also wenn wir die Lesungen durchschauen, vielleicht können wir über anderes reden, aber also das Wort, das mir immer wieder in den Augen gesprungen ist, war aus der Lesung heute, war die Heiligkeit. Seid heilig. Das sieht man dann gleich in der ersten Lesung heute, redet zur ganzen Gemeinde der Israeliten und sagt zu ihnen, seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und ich habe gedacht, gut, aber was heißt denn Heiligkeit? Nicht für uns heißt es vielleicht manchmal, hört sich so an, ein bisschen wie ein altmodisches Wort. Man denkt irgendwelchen Leuten, die auf eine Säule leben ihr ganzes Leben oder irgendwelche Kasteiungen machen oder irgendwelche komische Dinge. Aber was ist denn eigentlich ein Heiliger? Und ich denke, die Lesungen heute geben uns drei Aspekte oder drei Dimensionen. Nicht? Weil eigentlich, also ich würde sagen, ich als Christ, ich als Priester bin überzeugt, die größte Art und Weise, Significance zu leben, also würde ich sagen, natürlich ist die Heiligkeit. Aber wie geht das oder was ist so, das sind so ein paar wesentliche Aspekte oder Kernelemente der Heiligkeit. Und ich denke, das sind halt vor allem drei Dinge, die uns die Lesungen heute, wie gesagt, vorstellen. Und ich habe gedacht, also mir kamen so drei Bilder, jetzt nicht irgendwie das theoretisch versuchen zu erklären, sondern vielleicht anhand von drei Bildern, die uns das ein bisschen näher bringen können. Und das erste Bild ist einfach eines Gefängnisses. Deswegen hat man diese Vektordiagramme dort stehen von einem Typen, der hinter einem, nicht in einem Gefängnis sitzt. Und das war, und ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich heute war ich beim Lesen von, also diejenigen, die mich kennen, wissen, ich bin ein Martin Luther King Jr. Fan. Und ich habe mal heute wieder mal seinen Brief aus dem Gefängnis in Birmingham gelesen. Und das ist schwierig, das Ganze zu lesen, weil es fast ein Buch so lange. Aber es gibt so eine Stelle, die mich halt sehr berührt, nicht, wo er darüber spricht. Also die ganze, vielleicht weiß ich, ob ihr kennt, wer Martin Luther King Jr. ist, oder? I have a dream speech und so, also gegen also weiß und schwarze Bevölkerung in den USA, die ganze Problematik. Und er antwortet in diesem Brief auf einige Leute aus der Kirche, aus seiner Kirchengemeinde und einige Pastoren und so, und er schreibt ihnen, weil sie halt ihn ihre Sorge schreiben. Nicht, er ist im Gefängnis, es ist der 16. April 1963, es ist Karfreitag und er sitzt im Gefängnis. Und diese Leute sagen halt nicht, du bist extrem. Also wir haben jetzt ein bisschen Sorge um dich, nicht? Also solltest du so handeln als Christ und so. Und er beginnt sich zu verteidigen, nicht? Weil sie sagen ja, sollte man nicht ein bisschen mehr warten, bevor man zu solchen Mitteln ergreift? Und was einfach nur ein friedlicher Protest letztendlich war. Und seine Antwort ist, und wir können jetzt nicht das alles lesen, aber vielleicht einen kurzen Abschnitt, nicht, wo er schreibt, wir haben länger als 340 Jahre auf unsere verfassungsmäßigen und von Gott gegebenen Rechte gewartet. Wenn sie erlebt haben, wie der brutale Mob ihre Väter, Mütter, ihre Brüder und Schwestern nach Laune lyncht und ertränkt. Wenn sie gesehen haben, wie hasserfüllte Polizisten ungestraft ihre schwarzen Brüder und Schwestern beschimpfen, mit Füßen treten, misshandeln und sogar töten. Wenn sie sehen müssen, wie der weitaus größte Teil ihrer 20 Millionen schwarzen Brüder inmitten einer in Überfluss lebenden Gesellschaft in einem luftdicht abgeschlossenen Käfig der Armut erstickt. Wenn ihnen plötzlich die Zunge nicht mehr gehorcht und sie zu stammeln anfangen bei dem Versuch, ihrer 6-jährigen Tochter zu erklären, warum sie nicht in den öffentlichen Vergnügungspark gehen darf, für den gerade im Fernsehen Reklame gemacht wurde, und sie in ihren Augen Tränen aufsteigen sehen, wenn sie hört, dass farbige Kinder den Park nicht betreten dürfen, wenn sie über das Land fahren und Nacht für Nacht in einer unbequemen Ecke ihres Autos schlafen müssen, weil kein Motel sie aufnehmen will, wenn sie Tag ein, Tag aus durch die quälenden Schilder für Weiße und für Schwarze gedemütigt werden, wenn sie mit Vornamen Nigger und Boy, ganz gleich wie alt sie sind, genannt werden und mit den Zunamen John, wenn ihre Frau oder ihre Mutter niemals höflich mit Mrs. angesprochen wird, wenn sie bei Tag und Nacht von der Tatsache gemartert und gefolgt werden, dass sie ein Schwarzer sind, der ständig auf dem Sprunge steht, weil er nie weiß, was der nächste Augenblick bringt und der innerlich von Furcht und äußerlich von Hass gequält wird, wenn sie immer und immer wieder gegen das erniedrigende Gefühl ankämpfen müssen, niemand zu sein, dann werden sie verstehen, warum es uns schwerfällt, zu warten. Und dann ein bisschen später, es ist ein sehr langer Brief, sehr empfehlenswert, sehr beeindruckend, wo er Augustinus und Thomas von Aquin und ich weiß nicht, wer ihn alles zitiert. Wir müssen die Zeit schöpferisch verwenden und stets vor Augen halten, dass es immer rechte Zeit ist, das Rechte zu tun. Jetzt ist es Zeit, die Grundsätze der Demokratie zu verwirklichen, das Klagelied unserer Nation als schöpferische Hymne der Brüderlichkeit zuzuwenden. Jetzt ist es Zeit. Und so weiter. Und eigentlich, was mir so, natürlich, also man könnte jetzt über verschiedene Dimensionen auch in diesem Brief reden, aber ich denke, was mir gefallen hat, gerade ist dieser Gedanke, hier in der ersten Lesung heißt es, seid heilig. Der neue Gott, ich bin euer Gott, ich bin heilig. Also seid heilig, like jetzt. Nicht was Paulus sagt, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist die Zeit der Erlösung. Nicht morgen, nicht übermorgen. Also mit anderen Worten, if you want significance, wenn du Signifikanz, Bedeutsamkeit, Sinn für dein Leben suchst, dann beginn heute. Dann beginn heute daran zu arbeiten, nicht erst morgen. Ich glaube, der Heilige ist jemand, der sehr stark im Heute lebt. Nicht der, der sagt, ich fange heute an, heute, in diesem Augenblick. Nicht erst am Nachmittag, nicht erst morgen, nicht erst in 2 Monaten. Nicht erst, wenn ich das und das erreicht habe oder wenn ich endlich vollkommen bin oder perfekt bin oder ein Heiliger selber bin, dann kann ich irgendwie anfangen, heilig zu werden, was für irgendwie ein Widerspruch wäre. Sondern ich fange halt heute an. Nicht? Der Heilige ist ein Mensch von heute. Und der heute überlegt, okay, was will Gott von mir in meinem Heute? Nicht, was steht heute an? Was gilt es heute zu tun? In meinem Leben, in dieser Welt, in meiner Familie, in meiner Gesellschaft, mit meinem Charakter? Nicht, was gilt es heute zu tun? Wo auch immer du bist, sei ganz da. Nicht, ein wunderschönes Zitat von einem Märtyrer aus dem letzten Jahrhundert, der 1950 gestorben ist, worüber letztes Jahr auch diejenigen, die daran vielleicht sich erinnern können. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nicht, wo immer du auch bist, sei ganz da. Nicht ein wunderschöner Gedanke. Und das heißt, ich versuche mich halt im Jetzt in die Waagschale, alles was ich bin, in die Waagschale hineinzuwerfen. Nicht? Weil der Heilige weiß, dass es ja geht darum, dass ich voll in der Liebe lebe. Und dass die Liebe keine Grenzen hat, dass die Liebe nicht Bedingungen setzt und sagt, okay, ich gebe dir jetzt mal ein bisschen von mir, und dann, aber lieber nicht zu viel, weil was will ich dir morgen geben, wenn ich dir halt alles schon heute gebe? Nicht, der Liebe kalkuliert nicht, wie Gott nicht kalkuliert. Nicht, er tut nicht irgendwelche Bedingungen setzen und sagen, okay, ich gebe ein bisschen von mir, gebe ich dir. Wenn Gott sich schenkt, dann schenkt er nur sich selbst. Auf Englisch haben wir einen Spruch, das mir auch sehr gefällt. Es scheint ein bisschen ja, plakativ und ein bisschen typisch amerikanisch, kanadisch, weiß, schwarz, weiß und so. Aber like, if not you, who? If not here, where? If not now, when? Und ja, ein bisschen plakativ, aber ich finde, der Grundgedanke ist doch sehr schön. Nicht? Also es geht ums Jetzt, es geht ums Heute, es geht in diesem Augenblick. Und deswegen konnte eben auch ein Martin Luther King Jr. nicht warten und sagen, okay, vielleicht in 5 Jahren geht die Situation besser. Er hat gemerkt, nein, ich muss jetzt was machen. Und obwohl, das heißt, ich muss jetzt in Kauf nehmen, dass ich hinter diesen Gitter stehe, sitze und meine Briefe schreiben muss. Obwohl es nicht immer einfach sein wird. Obwohl es immer vielleicht heißt, ich muss meinen Charakter, meine Angst, meine Furcht, meine Probleme irgendwie, muss ich angehen. Das ist nicht immer einfach, nicht wahr? Wir wissen, da steckt was dahinter, das braucht Überwindung. Aber Greatness begins beyond your comfort zone. Nicht? Die Größe beginnt immer auf der anderen Seite unserer Komfortzone. Also das Jetzt, das Hier und Jetzt. Also ich glaube, das ist sehr, sehr klar für mich, für den Heiligen. Nicht? Er versucht, diese Heiligkeit auch so anzustreben. Ein zweites Bild. Ihr habt gehört, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, wenn dich einer auf der rechten Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Das müsste man vielleicht über seine Zunge mal ergehen lassen. Was Jesus eigentlich sagt heute im Evangelium ist ziemlich krass irgendwie. Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Letzte Woche war ich in Bad Jano drüben, ein junges Pärchen hatte mich eingeladen, und ich glaube vor 2 Wochen, weiß ich gar nicht mehr, wann das war. Vor 1 oder 2 Wochen nach der Sonntagsmesse, und die waren wieder zu Besuch hier in Wien. Einige von euch kennen die beiden, und sehr, sehr sympathisches junges Paar. Und die haben mich halt zum Essen eingeladen, und wir waren halt da. Und dann haben wir ein bisschen geredet über Gott und die Welt. Und dann haben sie, haben gerade ein Kind bekommen, und mich erzählen ein bisschen ihre, also die Mutter, wie, was für eine Zeit, was für eine radikale Umstellung das Ganze für sie ist und so. Und erzählt hat ein bisschen, nicht, also meine größte, also Zeitspanne während des Tages, wo ich Freizeit habe, ist also 25 Minuten und dann ist aus, nicht, dann passiert irgendwas anderes. Und es, also diese Hingabe bewundere ich gerade von jungen Müttern, ist echt beeindruckend. Und so und irgendwo, dann reden sie halt weiter über Gott und Welt, und so ein Nebensatz kommt dann, ja, und ja, dann haben wir gemerkt, also unser Gebetsleben kommt jetzt irgendwie zu kurz, und dann haben wir überlegt, ja, was machen wir? Und dann haben wir entschieden, ja gut, wir stehen halt jeden Tag um 3 Uhr auf, beten bis 4 und gehen wieder schlafen. Und dann haben wir beide unser Bier getrunken und so weiter. Und ich habe, oh, ihr macht bitte was jeden Tag zwischen 3 und 4 in der Früh? Ich habe ein bisschen versucht, meine Überraschung zu verstecken, also irgendwie zu denken, also, what? Seid ihr wahnsinnig? Nicht so ein bisschen meine innere Reaktion. Also, ich sage, stehe ich jeden Tag auf zwischen 3 und 4 in der Früh? Ja, vielleicht am Samstag für die Nachtanbetung, aber das hat mich total beeindruckt. Und ich habe gedacht, eigentlich habe ich wieder an diesen Brief gedacht. Und es gibt eine andere Stelle, wo Martin Luther King Jr. darüber nachdenkt, weil er wird als Extremist dargestellt, nicht? Gerade von manchen Leuten. Und das hat einen wahnsinnig negativen Beigeschmack. Wir wissen das alles. Es tut uns also jemand, wenn du dich diese Etikette bekommst, also niemand möchte da drin stecken. Und dann, also er erklärt das sehr lange, was er davon hält und wie er das einschätzt. Also das vielleicht ist ein bisschen aus dem Kontext und nicht ganz 100% fair, weil man müsste das Ganze lesen. Aber er sagt Folgendes. Ich will Ihnen, meine christlichen jüdischen Brüder, 2 Geständnisse machen. Als erstes muss ich bekennen, dass ich in den letzten Jahren von den gemäßigsten Weißen zutiefst enttäuscht wurde. Ich bin beinahe zu dem Schluss gekommen, dass das große Hindernis auf dem Weg des Schwarzen in die Freiheit nicht die weiße Bürgerrat oder der Ku Klux Klan ist, sondern der gemäßigte Weiße, dem Ordnung mehr bedeutet als Gerechtigkeit, der einen negativen Frieden, in dem es keine Spannungen gibt, einen positiven Frieden, in dem Gerechtigkeit herrscht, vorzieht, der ständig sagt, mit ihrem Ziel bin ich völlig einverstanden, nicht aber mit ihren Methoden der Direct Action. Oberflächliches Verständnis bei Menschen, die guten Willens sind, ist entmutigender als absolutes Missverständnis bei Menschen bösen Willens. Lauwarme Anerkennung ist irreführender als völlige Ablehnung. Und dann sagte dies. Auch ich aber weiter, als ich darüber weiter nachdachte, erfüllte es mich mit einer gewissen Genugtuung, ein Extremist genannt zu werden. Nicht derzeit, am Anfang war es für ihn sehr schwer, aber dann hat er darüber nachgedacht und dann sagt, eigentlich hat es mir mit einer gewissen Genugtuung gefüllt. War nicht Jesus ein Extremist der Liebe? Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. War nicht Amos, das ist ein Prophet im Alten Testament in der Bibel, ein Extremist der Gerechtigkeit, er zitiert ihn, es soll aber das Recht offenbar werden wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein starker Strom. War nicht Paulus, nicht der heilige Paulus im Neuen Testament, ein Extremist der Lehre Jesu Christi? Ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leibe. Es geht also nicht darum, ob wir Extremisten sind, sondern was für Extremisten wir sind. Sind wir Extremisten des Hasses oder der Liebe? Sind wir Extremisten, die die Ungerechtigkeit aufrechterhalten wollen, oder sind wir Extremisten der Gerechtigkeit? In jenem dramatischen Geschehen auf Golgotha, natürlich, was war ihm jetzt sehr stark vor Augen, weil es war Karfreitag, nicht? Er ist im Gefängnis, er schreibt am Karfreitag. In jenem dramatischen Geschehen auf Golgotha, also das ist der Berg, wo Jesus gekreuzigt wurde, wurden drei Männer gekreuzigt. Vergessen wir nicht, dass alle drei wegen des gleichen Vergehens ans Kreuz geschlagen wurden. Sie waren Extremisten. Zwei von ihnen waren Extremisten der Verderbtheit und daher tief unter ihre Mitmenschen gesunken. Einer aber, Jesus Christus, war ein Extremist der Liebe, der Wahrheit und der Güte und hatte sich dadurch weit über seine Mitmenschen erhoben. So brauchen die Südstaaten, Amerika und die Welt vielleicht doch sehr dringend kreative Extremisten. Ich hatte gehofft, dass die gemäßigten Weißen das erkennen würden. Vielleicht war ich zu optimistisch. Das erinnert mich sehr stark an Franz Jägerstätter und seine Klage über die österreichischen Bischöfe 1938 Anschluss und sagt nicht, bis dieses kräftige Ja mit einem kräftigen Nein unterstrichen wird, dann wird auch Österreich kein Karfreitag erleben, das zu einem Ostersonntag führt. Und ja, vielleicht, und er sagt so etwas Ähnliches, nicht, dass vielleicht war ich zu optimistisch. Vielleicht waren Sie zu optimistisch, kam halt anders. Und was ich hier sagen will, ich glaube, das Zweite, der Heilige ist nicht nur jemand, der im Jetzt lebt, sondern er möchte die Liebe auf extreme Art und Weise leben. Natürlich verstanden in der Art und Weise, wie er es jetzt sehr gut erklärt, glaube ich nicht. Es geht nicht darum, als Extremist, wie wir es öfters denken, zu sein. Aber ein Christ ist nicht dann in seine Wohlsein, sich selber suchen, installiert. Nicht? Er ist nicht jemand, der irgendwie in der Mittelmäßigkeit leben möchte. Weil ihr nicht kalt seid und nicht heiß, speie ich euch aus meinem Mund, heißt es in Offenbarungsgeschichte. Nicht Jesus, der irgendwie sehr stark über auch das redet. Nicht? Der sagt, hey Leute, werdet ihr heiß oder kalt? Nicht? Aber ihr seid nicht heiß oder kalt. Also dieses lauwarme Ding ist wie ein lauwarmes Bier, das man geschüttelt hat. Und noch schlimmer, ein lauwarmer Coca-Cola ohne Kohlensäure. Das ist unbedingt ungefähr das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Aber er sagt, seid nicht lauwarm. Nicht? Seid nicht lauwarm. Seid nicht lauwarm. Und manchmal denkt man so etwas, man hört so etwas wie von diesen beiden, die um 3 Uhr aufstehen, jede früh bis 4 Uhr, und sagt, man lächelt drüber oder man kritisiert sie oder sagt, ja, das ist zu extrem. Aber vielleicht, warum? Weil es natürlich eine totale Provokation ist. Nicht? Weil es dich in Frage stellt. Weil es dich fragt, hey, wie lebst du denn eigentlich? Nicht? Nimmst du die Mittel, die du brauchst, um wirklich auf diesen Weg der Liebe weiterzugehen? Bist du bereit, alles in die Waagschale zu legen in deines Lebens? Bist du bereit, auf die Liebe zu hören in deinem Leben? Bist du bereit, hier mitzuarbeiten für eine gerechtere Welt in dieser Gesellschaft, in der wir leben? Bist du bereit, wirklich Christ zu sein? Nicht nur im Namen, sondern auch in deinem Dasein. Und ja, und ich denke, daher ist dieser zweite Gedanke sehr schön. Deswegen habe ich hier ein Bett gelegt, also hingestellt, weil ich dachte, ich muss nicht immer ins Gefängnis landen. Aber ich fand es interessant, du kannst auch ein kreativer Extremist sein in deinem Bett. Ist doch ziemlich cool. Oder du kannst auch in deinem Schlafzimmer ein ziemlich kreativer Extremist sein. Also es braucht nicht unbedingt immer die ganz großen Dinge, sondern öfters sind es auch manchmal einfach die kleinen Dinge des Alltags. Nicht dieses kleine, das hat mich so beeindruckt mit diesen Schwestern heute wieder. Viele Leute wissen nicht, was die machen. Aber was für ein Dienst, nicht, weil sie dann erklären, wie sie dann halt sie zu einer Frau gehen und ihre Haare schneiden müssen. Aber das Problem ist, das Haar ist voll mit Läusen. Und sie müssen jetzt erstmal nicht nur die berühren, dann die Läuse hüpfen auf ihre eigenen Kleidung drüber. Und jetzt bin ich selber voll mit Läusen und so, nicht? Und alles widerstreblich. Und die machen den Kühlschrank auf und da ist ein Hütchen drin, das seit 1900, ich weiß nicht, wie lange da drin ist und natürlich schon riecht. Und es ekelt dich an, überhaupt in diesem Zimmer zu sein. Und sie machen das mit Liebe, nicht? Das ist. Und sie sagen es auch so schön, wie du merkst, du kriegst deine Kraft, du kriegst eine Stärke, die dir hilft, genau das auch dann zu leben. Und du merkst, du bekommst deinen Frieden und dann, ja, und das ist einfach wunderschön. Das ist vielleicht auch das dritte Aspekt, was ich noch erwähnen wollte, ist, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Das war die zweite Lesung. Das heißt, wir haben drei Bilder, nicht? Das eine ist also das Gefängnis, das zweite ist das Bett und das dritte Bild ist der Tempel. Aber jetzt ist keine Geschichte dahinter, ist nur, das ist das Bild, das uns der heilige Paulus selber bringt heute, nicht diese Idee des Tempels. Und ich denke, dass der Heilige, eigentlich sollte man das an allererster Stelle stellen. Und zwar, der Heilige hat ein großes Bewusstsein, er ist ein Tempel. Er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Er ist ein Tempel Gottes. Und das heißt, er hat erstmal ein Bewusstsein, dass er unglaublich, unfassbar kostbar ist. Dass er eine unglaubliche Würde und eine unglaubliche Größe hat, weil er ein Tempel Gottes ist. Weil Gott sagt, hey, ich möchte dein Nachbar sein. Ich möchte nicht dein Nachbar sein, sondern ich möchte bei dir wohnen. Er nimmt Wohnung auf bei uns. Er ist in uns durch die Gnade. Deswegen ist das Kostbarste, was wir auch haben. Und gerade wenn Christen uns bewusst ist, in der Gnade Gottes zu leben, in diesem Beschenktsein von Gott und dass ich alles dran setzen möchte, in dieser Gnade auch zu bleiben und nicht, dass ich durch eine schwerwiegende Sünde das verlieren. Gut, Gott ist barmherzig, kann immer wieder zu ihm zurückkommen und auch um Vergebung bitten und auch in diese Freundschaft wieder hineingestellt zu werden. Nicht? Aber wie unglaublich zu wissen, wir sind kostbar für Gott. Er möchte uns herrlich und makellos für ihn erscheinen lassen, sagt im Epheserbrief. Nicht? Jeder von uns. Und ich denke, eines der größten Versuche immer wieder, und gerade für jemanden, der vielleicht auf dem Weg ein bisschen mit Gott unterwegs ist, ist dieses Zweifel daran, dass Gott mich liebt. Dass ich etwas Kostbares bin. Dass ich etwas Einzigartiges bin für ihn. Nicht, dass ich etwas Wunderbares bin für ihn. Dass ich ein Tempel bin. Für uns sagen wahrscheinlich Tempel wenig aus. Nicht? Wenn man die Dimensionen des israelitischen Tempels gesehen hat. Es war ja unglaubliches, dieses Ding. Nicht? Und diese ganzen Schmückereien und dieses Ganze sollte ja nur unterstreichen, auch unsere schönen Kirchen, unser Stephansdom und so. Es geht ja nicht um das Gebäude in sich, es ist derjenige, der da drin wohnt und er ist derjenige, der das schön macht. Nicht? Und Gott möchte uns schön machen. Er möchte uns eben wunderbar machen vor ihm, kostbar. Und daher ist dann diese ganze Bemühung, im Jetzt zu leben, in diesem Augenblick Ja zu sagen oder diese ganze Bemühung, ein Extremer der Liebe zu sein, ist nicht, weil ich jetzt einem Perfektionismus nachrenne, dass ich versuche, mich selber schön machen zu müssen, sondern es ist eine freie Antwort aus der Liebe heraus. Nicht? Es ist die Suche, wie Jesus sagt, es ist die Suche nach, eigentlich, das war der Satz davor, das habe ich hier schon wieder vergessen, ups. Seid vollkommen, nicht vollkommen, es geht um die Vollkommenheit, nicht den Perfektionismus. Das heißt, der Heilige ist schon jemand, der sucht die Vollkommenheit. Aber warum? Nicht, das ist ein Riesenunterschied. Weil der Perfektionist, er hat sich selber im Zentrum. Es geht ihm darum, dass ich jetzt irgendwie groß dastehe. Vielleicht nicht vor anderen, aber nur für mich selber. Ich versuche, meinen Selbstwert zu kaufen durch Leistung. Und derjenige, der die Vollkommenheit sucht, ist eine Antwort auf Liebe. Aus einer inneren Freiheit. Weil ich muss nicht meinen Selbstwert erkaufen, weil er ist mir ja schon geschenkt. Ich bin schon ein Tempel. Ich bin schon geliebt von Gott. Bedingungslos. Und deswegen versuche ich jetzt zu antworten, aber in der vollen Freiheit. Es ist nicht ein Zwang, du musst jetzt das und das und das machen. Du musst im Jetzt leben. Der Martin Luther King Jr. hat diese Dinge gemacht, nicht weil irgendjemand mit einer Pistole hinterher war, jetzt ihn jetzt zu zwingen, das zu tun. Ganz im Gegenteil. Nicht wahr? Es war einfach aus einer inneren Überzeugung, einer unglaublichen inneren Freiheit auch heraus. Und so will Gott ja auch in uns wirken. Nicht, dass wir aus der Freiheit heraus, Geliebte zu sein, kostbar zu sein in Gottes Augen, wirken in dieser Welt. Dass wir wissen, wir haben eine Kraft in uns, die ist nicht von uns, Gott sei Dank. Ich muss nicht all diese Dinge machen, das vielleicht Gott mich bittet mal zu machen, einfach durch meine eigene Kraft, sondern es ist ja er, der in uns wohnt. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Wenn wir alleine diesen Satz ein bisschen mal kauen könnten diese Woche, nicht dieses Bewusstsein, Gott lebt in mir. Ich muss nicht irgendwie weit wegreisen, über irgendwelche, eine Kanada-Reise machen mit dem Pater George im Sommer, um irgendwelche verrückten Bergüberquerungen zu machen und weiß nicht was alles, welche Löwen zu suchen und so. Sondern er ist schon da. Er ist ganz da bei mir. Ja, ich wünschte, man könnte diesen letzten Aspekt besser rüberbringen irgendwie. Weil ich glaube, es ist der Allerwichtigste. Die Heiligen, die sind unglaublich freie Menschen. Die leben aus einer unglaublichen Freiheit heraus, weil sie geliebt sind. Also der Kernpunkt von Significance sitzt so tief in ihnen, weil sie wissen, Gott gibt mir meine Significance. Und deswegen können sie jetzt aus einer Freiheit heraus leben, weil sie nicht ständig irgendwelchen Erwartungen nachrennen müssen, ihre eigene oder die von anderen, sondern sie können aus einer Freiheit heraus arbeiten und wirken und tun. Und sie fügen sich die Eingebung des Heiligen Geistes, und wo der Wind des Geistes, der Liebe weht, dort sind sie auch zu finden, im Jetzt. Und extrem in der Liebe. Aber nicht aus einem Zwang heraus, sondern getrieben von der Liebe. Die Liebe Christi drängt uns, sagt Paulus. Nicht die Liebe Christi drängt uns, nicht er, der in uns wohnt. Also drei Bilder, die wir heute angeschaut haben, waren das Gefängnis, und dann hatten wir ein Bett oder ein Schlafzimmer und dann ein Tempel, nicht ein Tempel. Und was ich halt uns allen wünsche, ist, dass wir Menschen sind, die Significance auch darin suchen, dass wir die Heiligkeit suchen, mit ganzem Herzen, aber eben aus einem Überwältigtsein heraus, aus der Liebe. Und nicht, weil wir versuchen, Perfektionisten zu sein, nicht, wo wir letztendlich nur um uns selber herumdrehen. Nicht. Und ich glaube auch, der King hat schon recht, wenn er sagt, vielleicht braucht nicht nur Amerika und so, sondern vielleicht die ganze Welt heute vor allem kreative Extremisten. Amen.